Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Sandra Schulz im Studio ganz herzlich willkommen. Ein Wochenende war das, ganz im Zeichen der außenpolitischen Sorge. Und es liegen wohl auch Tage vor uns, in denen es genauso weitergehen wird. Im Russland-Ukraine-Konflikt scheint die Kriegsgefahr alles andere als gebannt. Die Diplomatie läuft noch immer. Jetzt zeichnet sich ein neues Treffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin ab. Aber die Sorge vor einem russischen Angriff auf die Ukraine, die ist nach wie vor nicht vom Tisch. Damit wollen wir heute Vormittag in diese Kontroverssendung einsteigen. Im Schwerpunkt aber wollen wir auf ein anderes Außenpolitikthema schauen mit nicht weniger Dimensionen, die hochgefährlichen Bundeswehreinsätze in Mali. Seit dem Abzug in Afghanistan läuft ja in Mali das zahlenmäßig größte Bundeswehrengagement. Frankreich bereitet jetzt seinen Abzug aus der Antiterrormission vor, also genau das Land, und dass die Einsätze wohl kaum noch sicher zu betreiben sein werden. Gefährlicher Bundeswehreinsatz in Mali, droht ein zweites Afghanistan in der Sahelzone. Das ist heute Vormittag unser Schwerpunktthema hier in Kontrovers. Und ich stelle Ihnen unsere Gäste vor. Mit uns diskutiert Ali al-Dailami. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Partei Die Linke und Sprecher seiner Fraktion im Bundestagsverteidigungsausschuss. Simtje Möller diskutiert mit uns, SPD-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium. Und Antonia Witt ist uns zugeschaltet. Von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Sie ist Afrikanistin und Politikwissenschaftlerin und leitet eine Forschungsgruppe, die sich mit Friedensinterventionen in Afrika beschäftigt. Kontrovers, wie immer heute Vormittag das Format, in dem wir ungern nur das Selbstgespräch betreiben würden. Liebe Hörerinnen und Hörer, schalten Sie sich ein mit Mails oder gerne auch live hier in unsere Diskussion. Die Mailadresse ist kontrovers@deutschlandfunk.de. Wiederhole ich, kontrovers@deutschlandfunk.de. Sie können sich melden unter der 00800 4464 4464. Die Nummer für unsere Live-Diskussion ist die 00800 4464 4464. Und Sie können sich auch per WhatsApp melden. Das ist die Nummer, sage ich ganz langsam, 0173 5690 322. Wiederhole ich, 0173 5690322. Das sind die Koordinaten vorab. Wie gesagt, schauen wir jetzt zum Einstieg erstmal der aktuellen Nachrichtenlage geschuldet nach Osteuropa. Simtje Möller von der SPD. Es scheint sich jetzt abzuzeichnen, ein neues Treffen zwischen den Präsidenten, zwischen Joe Biden und Wladimir Putin. Was erwarten Sie?
Erstmal finde ich es gut, dass es sich jetzt abzeichnet, dass wir zumindest weiter im Gespräch bleiben. Wir sehen ja weiterhin, auch wenn es zunächst ja die Hoffnung geschürt wurde, dass es eine Entspannung an der Grenze geben können, eine weitere Truppenverstärkung und eben auch die Fortführung der Übung in Belarus. Das Ende für diese Übung war ja angekündigt jetzt im Wochenende. Sie wird nun vorgeführt und auch die Übung der nuklearen Triade wird jetzt umgesetzt. Alles das ist extrem besorgniserregend und es ist, um dabei Helmut Schmidt zu bleiben, es ist immer besser zu reden und miteinander in den Dialog zu treten, als dass es tatsächlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen und Handlungen kommt. Das schließt sich an in eine lange Reihe von Gesprächen. Zuletzt war Bundeskanzler Scholz da, heute scheint es ein Telefonat zwischen Macron und Putin gegeben zu haben und wenn es dann weiterhin auch ein Gespräch zwischen der US-amerikanischen Seite, also zwischen Präsident Biden und Putin kommt, um eine kriegerische Auseinandersetzung zu verhüten, ist das absolut zu begrüßen.
Herr Dailami, was ist Ihr Blick auf die Gespräche, die sich jetzt oder auf das Gespräch, das sich jetzt möglicherweise abzeichnet zwischen Putin und Biden? Sind es jetzt letzten Endes doch die beiden Präsidenten, die die Kriegsgefahr bannen können?
Erst einmal guten Morgen. Ja, wenn, dann sind das die zwei Präsidenten, die diese Kriegsgefahr bannen können. Und es war meines Erachtens, ich bin ja ein Freund der nüchternen Analyse und man sollte immer die Blickwinkel der beteiligten Akteure sehr nüchtern betrachten. Und das, was im Moment an Drohgebärden von Russland ausgeht, ist dahingehend nachvollziehbar, dass man darauf reagiert, dass man das Aufrücken der NATO gegen der eigenen Grenzen als Bedrohung wahrnimmt. Und dementsprechend ist es nur konsequent, dass man darauf drängt, und das, glaube ich, ist die Strategie Russlands, dass man direkte Gespräche mit den USA führt, weil letztlich ist die USA sind, die der entscheidende Faktor sind in dieser Frage. Und das muss uns auch, das will ich schon dazu sagen, in Europa zu denken geben, dass die Europäer quasi letztlich am Katzentisch sitzen bei diesen Verhandlungen. Wir können höchstens, und das hat Frau Müller ja dargelegt, es gab Telefonate, es gab Gespräche, aber wir sehen an der Reaktion Russlands, dass sie uns nicht als den Akteur wahrnehmen, der letztlich die Entscheidungen in Europa trifft, sondern die USA und das im Rahmen auch der NATO. Und deshalb ist es folgerichtig, dass jetzt Biden mit Putin diskutiert und verhandelt. Und nur über diesen Weg der zwei großen Akteure, um es mal salopp auszudrücken, ist eine Befriedung in diesem Konflikt möglich. Und all unser Interesse muss darauf hinauslaufen, dass wir keinen neuen Krieg in Europa bekommen.
Frau Müller, mit Ihnen zusammen nochmal der Blick auf die Strategie jetzt auch des Westens und der NATO. Wir haben es immer wieder gehört, eigentlich schon beginnend mit dem vergangenen Wochenende. Da hatten die US-Geheimdienste eine russische Aggression, einen russischen Einmarsch schon mal für Mitte der Woche prognostiziert. Jetzt gibt es auch immer wieder die Stimmen, die sagen, wir sind uns absolut sicher oder fast absolut sicher, dass Wladimir Putin den Angriff eigentlich schon befohlen hat. Wie hilfreich ist das, diese Festlegungen, solange ja keiner Wladimir Putin in den Kopf schauen kann?
Ich möchte vielleicht vorweg einmal noch Stellung nehmen zu dem, was der Kollege aus dem Bundestag zu, sagen wir, der Reaktivität der Russen gesagt hat. Ich teile das nicht, dass von Russland keine Bedrohung ausginge oder dass es eben auch nur eine Reaktion auf den Westen ist. Wenn ich mir anschaue, dass es eben 2004 den Krieg in Georgien gegeben hat mit der Abspaltung von zwei Teilrepubliken, die jetzt russisch sind, dann mit weiteren Aggressionen und eben auch der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und der Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine, dann muss man ja schon festhalten, dass eben die völkerrechtliche die völkerrechtliche Respektierung der territorialen Integrität aller Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg, dass das von Russland nicht so sehr akzeptiert wird, und das ist auf dem europäischen Kontinent. Und dementsprechend nehme ich das auch sehr ernst, was an den Grenzen zur Ukraine passiert, weil es eben von dort nicht um ausschließlich eine Reaktion auf den Westen geht, sondern auch eine Aktion der Russen, und darauf muss man dann sich eben, damit muss man sich auseinandersetzen. Insofern halte ich nicht so viel davon zu verklären, dass die Russen dafür immer nichts könnten. Ich glaube sehr wohl, und ich nehme das auch sehr ernst, dass sie eine Strategie dahinter haben und dass sie sich auch über, dass sie das nicht nur als Reaktion, als Opfer machen, sondern tatsächlich auch als Akteur. Und ich finde das eigentlich dann, oder aus meiner Sicht ist das dann noch die richtige Herangehensweise. Sie haben mich gefragt nach Invasion und Angriff und wie wahrscheinlich das und wie hilfreich das ist. Zu dem, was man als Kräftedispositiv bezeichnet an den Grenzen zur Ukraine, ist es so, dass aus dem Stand heraus eine Invasion möglich wäre. Und ich glaube, das ist auch richtig wichtig zu betonen, dass die Russen das könnten und dass sie das auch umfänglich innerhalb kürzester Zeit durchführen und dazu in der Lage wären, es durchzuführen. Und das ist das Relevante daran, dass es ein absolut ernstzunehmendes und auch bedrohliches Szenario ist, das dazu führen kann, dass oder könnte, dass die Ukraine eben noch in größeren Teilen ihre territoriale Integrität verliert, wie ja auch, und das wissen, glaube ich, auch alle Beteiligten in der Schalte oder in dieser jetzt in der Sendung, dass die auch durch Russland mehrfach zugesichert wurde, zuletzt 2008 in Budapest am Memorandum.
Herr Dalami, die NATO ist ein reines Verteidigungsbündnis. Was genau? Sie haben ja gerade gesagt, Sie können es verstehen aus russischer Perspektive, dass es da diese Wahrnehmung einer Bedrohung gibt. Was genau ist denn bedrohlich am Vorgehen der NATO, eines Verteidigungsbündnisses, es sei denn, man will die Ukraine besetzen? Also jetzt sozusagen aus russischer Perspektive argumentiert, wer die Ukraine gar nicht besetzen will, wer hat dann was zu befürchten?
Naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich ein Freund der nüchternen Analyse bin. Und was Frau Möller jetzt gerade dargestellt hat, unterschlägt ja einiges. Selbstverständlich gab es dann die Intervention Russlands in Georgien, was ein Problem dargestellt hat. Genauso wie die Annexion, beziehungsweise es war ja eine Sezession der Krim, aber auch die Aktion im Donbass. Die sind ja Folge einer Reaktion. Und das wurde hier gerade einfach mal unterschlagen. Nämlich eine Reaktion darauf. Übrigens, ich teile diese Form der Reaktion nicht. Nur ich finde, man muss einfach nüchtern an die Sache rangehen, sonst kriegt man hier keine diplomatische Lösung, die rein auf ideologischen Schablonen basiert. Man muss also wissen, es gab Ansätze Russlands damals im Bundestag, die Rede von Putin, wo er die Hand nach Europa ausgestreckt hat, das wurde abgewiesen. Es gab 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz nochmal eine klare Ansage seitens der Russen, dass das Vorrücken der NATO so nicht akzeptabel ist. Und sie berufen sich zu Recht auf Zusagen, die ihnen gemacht worden sind. Und die NATO ist nicht einfach irgendein Bündnis, sondern sie ist ein Militärbündnis. Und die Welt, auch die russische Sicht und die amerikanische Sicht, funktionieren leider nach Einflusszonen. Und dementsprechend ist natürlich die NATO ein Instrument, um Einflusszonen zu erweitern. Und wenn man sich die Reaktion sowohl in Georgien als auch in der Ukraine der Russen anschaut, dann war das immer eine Reaktion auf Maßnahmen beziehungsweise auf Absichten, damals in der Ukraine in der Verfassung verankert, dass man doch in die NATO wolle, um es abzuschließen. Ich will sagen, ohne diese Aktion zu rechtfertigen, man muss aber verstehen, warum diese Aktionen stattfinden. Und ich finde, Putin hat darauf hingewiesen, und das ist ja diese Doppelbödigkeit, in der wir uns selber befinden, den NATO-Krieg gegen das damalige Jugoslawien. Und ich finde, man muss dann schon feststellen, dass es sowohl Sorgen auf Seiten der Russinnen und Russen gibt, aufgrund dieser Entwicklung, nämlich dem Vorrücken bis hin zur eigenen Grenze, und dazu gehören Georgien und Russland. Und gleichzeitig verstehe ich sehr wohl die Sorge der Ukrainerinnen und Ukrainer nach der Erfahrung, dass sie sehr wohl aus ihrer Perspektive davon ausgehen, dass das nicht nur eine Drohgebärde ist. Ich will also darauf hinaus, dass man alle Sichtweisen wirklich sich vergegenwärtigen muss. Und ich glaube, um zum Schluss zu kommen, dass Russland nicht einmarschieren will, sondern dass tatsächlich darum geht, dass sie diese Vorrücken der NATO zurückdrängen wollen. Sie wollen ja auch Sicherheitsgarantien, das sagen sie ja sehr offen. Und ich finde, darüber muss man nicht dann verhandeln.
Ja, ich sage es nochmal dazu, für alle, die sich jetzt wundern, warum wird jetzt hier heute Morgen in Kontrovers über die Lage zwischen Russland und der Ukraine diskutiert. Wir haben uns ja eigentlich ein anderes Thema vorgenommen und uns auch zu einem anderen Thema verabredet. Aber das war heute Morgen unsere redaktionelle Entscheidung, dass die Lage, die Nachrichtenlage einfach den Blick auch in Richtung Ukraine und Russland auch gebietet. Jetzt gehen wir rüber zu unserem Thema, zu dem wir uns eigentlich verabredet haben, zum Blick auf die Lage in Mali. Und Antonia Witt, die ich eben ja auch schon vorgestellt habe, die Friedensforscherin, die hat bis hierhin zugehört, sehr geduldig. Vielen Dank dafür. Ordnen Sie es uns nochmal ein. Diese gefährliche Lage in Osteuropa sorgte jetzt dafür, dass eine andere Auseinandersetzung, nämlich die mit Mali und die Frage rund um die Einsätze dort, auch die Energien dafür, dass die jetzt fehlen.
Ja, erstmal auch von mir schönen guten Morgen. Das kann natürlich die Gefahr sein. Die Bedrohungslage ist uns natürlich räumlich, aber auch sonst eben näher, wenn es um die Ukraine und Russland geht. Nichtsdestotrotz würde ich denken, und das ist sozusagen auch ein grundsätzliches Problem natürlich von Friedens- und Sicherheitsherausforderungen in Afrika, dass sie immer sozusagen im Kampf um die unsere politische und öffentliche Aufmerksamkeit stehen müssen. Nichtsdestotrotz ist natürlich klar, dass sozusagen jede Form der Krise, der Androhung von Krieg, der tatsächlichen Handlung von Gewalt schlimm und notwendigerweise verhinderbar ist. Insofern sagen will ich hier gar nicht sagen, die eine Krise gegen die andere ausspielen. Ich denke, für Mali gilt natürlich, dass wir durch den Bundeswehreinsatz eine sozusagen institutionalisierte öffentliche Debatte über Mali haben, nämlich immer dann, wenn es um die Verlängerung des Bundeswehrmandates geht, was jetzt eben Ende Mai wieder ansteht. Und dass das sozusagen notwendigerweise natürlich dazu führt, dass wir uns in der Öffentlichkeit, aber natürlich eben auch zwischen den Parteien etwas ernster mit der Situation in Mali beschäftigen müssen, als wir das mit anderen Konfliktregionen in Afrika tun.
Jetzt sind wir in der Tat bei dem Thema angekommen, das wir für heute Vormittag auch angekündigt hatten. Gefährliche Mali-Mission, zweites Afghanistan in der Sahelzone, Fragezeichen. Und da will ich ganz knapp nochmal die Ausgangslage skizzieren, damit wir nicht zu viel vorwegnehmen. Seit 2013 ist die Bundeswehr bei der UN-Friedensmission MINUSMA in Mali dabei, ungefähr mit 1000 Kräften jetzt im Moment. Und dann gibt es auch noch die EU-Ausbildungsmission EUTM. Da sind rund 300 Soldatinnen und Soldaten dabei. Die westliche Militärpräsenz, die soll im Prinzip islamistische Terroristen bekämpfen und die Demokratie stabilisieren. Zuletzt häuften sich aber die Fragezeichen, welche Demokratie denn überhaupt nach dem Doppelputsch in Mali 2020 und dann auch noch im vergangenen Mai. Da geht die politische Entwicklung in dem Land aus europäischer Sicht in die absolut verkehrte Richtung. Und jetzt, wie gesagt, auch noch die Ankündigung Frankreichs, sich aus der Antiterrormission dort zurückzuziehen. Ich sage jetzt nochmal alle Koordinaten an für unsere Live-Diskussion. Die Telefonnummer zum Diskutieren hier live in der Sendung, das ist die 00800-4464-4464. 00800-4464-4464. Sie können uns mailen über kontrovers@deutschlandfunk.de oder Sie schreiben uns oder schicken uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Das ist dann die 0173 56 90 322. Und jetzt machen wir das, was wir normalerweise immer direkt zum Einstieg machen bei Kontrovers. Wir hören uns die Stimmen an, die uns schon erreicht haben von Hörern heute Morgen.
Schönen guten Morgen, hier ist Henkel aus Essen. Wir haben in fremden Ländern nichts zu suchen und wir geben dafür Milliarden aus.
Reiske, Berlin. Ich wollte nur sagen, die Europäer, und vor allen Dingen wir Deutschen, wir sollten uns raushalten. Das wird ein zweites Afghanistan werden. Und man hat doch gesehen, dass nach 20 Jahren sich gar nichts verändert hat oder nicht viel. Im Gegenteil, dass es für die Bevölkerung sogar noch schlimmer geworden ist.
Christoph Höstermann aus Unna bei Dortmund. Ich bin Arzt und war 2 Jahre in der Entwicklungshilfe in einem westafrikanischen Land, Gambia. Und danach noch 12 Jahre auch in verschiedenen Ausbildungsaktivitäten in verschiedenen afrikanischen Ländern. Und ich würde gerne meine Erfahrungen einbringen, meine Meinung dazu. Der Kernpunkt meiner Aussage ist der, dass die Konzentration auf militärische Abwehraktivitäten wie diese Militäroperation wie MINUSMA und so weiter nicht ausreichen, sondern dass da der Ansatz in der Entwicklungspolitik viel zu kurz gegriffen ist und dass häufig auch eine kulturelle Fremdheit besteht, dass ein völliges Missverständnis besteht zwischen den Akteuren aus Europa, die dorthin gehen mit Militäroperationen und den Einheimischen selbst.
Klaus Hochscheid aus Bad Bergzabern. Der Einsatz der Bundeswehr in Mali gehört spätestens seit dem Desaster in Afghanistan auf den Prüfstand. Die deutsche Außenpolitik und die Außenpolitik der Europäischen Union müssen endlich klare Ziele und Vorgaben bestimmen.
Stimmen von Hörern, die uns heute Morgen erreicht haben zu unserem Thema heute Vormittag, zu den gefährlichen Mali-Missionen und der Frage, wie es in der Sahelzone jetzt weitergeht. Simtje Möller von der SPD, Frage an Sie. Was Herr Hochscheid gerade anmahnt, diese Bewertung eines Einsatzes, was er überhaupt gebracht hat, warum gibt es das nicht schon längst? Hätte ja auch ehrlicherweise eine Evaluierung schon vor dem Afghanistan-Debakel vielleicht Sinn ergeben.
Ich kann jetzt nur darüber, also dazu Stellung nehmen, was wir in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, nämlich, dass wir alle Bundeseinsätze evaluieren wollen, um genau eine Zielüberprüfung zu machen. Ich würde aber gerne noch etwas zu etwas Stellung nehmen, was ja durchklang. Warum sind wir eigentlich da und was haben wir da eigentlich zu suchen? Wir haben ja 2 ganz unterschiedliche Missionen bzw. Mandate. Das eine friedenssichernde Maßnahme mit MINUSMA im Auftrag der internationalen Gemeinschaft, dort die Zivilbevölkerung zu schützen. Das ist etwas fundamental anderes als das, was EUTM macht. EUTM ist ja die Trainingsmission der Europäischen Union in Mali. Und da haben wir auch die Spezialkräfteausbildung drunter gehängt, die in Niger im Nachbarland passiert. Und es sind 2 wirklich fundamental zu unterscheidende Ansätze. Und ich würde dahingehend gerne sagen wollen, weil es ja wirklich die Frage war, warum, was machen wir da? Was haben wir da zu suchen? Es wurde ja auch gesagt, die Bundeswehr braucht nicht in anderen Ländern agieren. Und ich teile diese Ansicht nicht, denn wir sind im Rahmen der internationalen Gemeinschaft, im Rahmen der Vereinten Nationen, im Auftrage auch der Vereinten Nationen in Mali und schützen dort Menschen und sorgen dafür, dass sie, ihr Notstand etwas gelindert wird. Und das ist genau der Auftrag. Und ich finde, als Menschen haben wir auch eine Verantwortung für alle die unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger auf der Welt. Und ich glaube, das
Frau Möller, ergibt bestimmt Sinn, bei dem Thema ein bisschen mehr zu erklären als sonst, aber doch ein bisschen Zeitdisziplin anmahnend, einfach weil wir auf die Nachrichten zulaufen. Diese Bewertung Eine Evaluierung, die hätte ja schon vor dem jüngsten Koalitionsvertrag Sinn ergeben. Sagen Sie dazu noch mal was.
Aus unserer Sicht ist es richtig, die Einsätze zu evaluieren. Deswegen war es auch eine Forderung im Wahlkampf. Und deswegen haben wir es in den Koalitionsverhandlungen explizit als einen der ersten Punkte aufgeschrieben, als richtig ist, seine Ziele zu überprüfen.
Okay, vielen Dank bis hierhin. Frage an den Linkspolitiker hier in unserer Runde, an Ali al-Dailami. Sie und Ihre Fraktion sind ja schon lange gegen den Einsatz. Also ich muss Sie jetzt nicht fragen, ob Sie für einen Abzug wären. Aber was wäre in Mali denn besser ohne diese Mission?
Nun, ich würde gerne das, was Frau Möller gesagt hat, noch mal etwas einordnen wollen, weil ich das wirklich sehr irritierend fand. Also man muss doch feststellen, dass MINUSMA eine UN-Mission ist, das ist richtig, die aber entstand im Jahre 2013 im Rahmen der Operation Serval der Franzosen, die damals auf Einladung der malischen Regierung, soweit ist es ja auch korrekt, dort waren, um das Vordringen Terrorgruppen auf die malische Hauptstadt zu verhindern. Das ist auch geglückt. Im Anschluss darauf, auf Druck von Frankreich eben, die Teil des Sicherheitsrates sind, wurde der UN-Beschluss gefällt, MINUSMA 2013, um quasi diese Operation abzusichern, die dann in Barkhane überging und über mehrere Länder der Sahelzone sich erstreckt hat. Worauf ich hinaus will, ist, spätestens mit dem Putschen ist die Geschäftsgrundlage der malischen Regierung, die damals ja diese Anlässe auch mitgefordert hat, hat sich diese Geschäftsgrundlage eigentlich erledigt. Das heißt, wir sind dort vor Ort mittlerweile mit zwei Putschregierungen auf Grundlage eines UN-Mandates, was seine Ziele gar nicht mehr erfüllen kann, unabhängig davon, dass wir auch Soldaten ausbilden, beziehungsweise es heißt ertüchtigen, wo wir überhaupt nicht wissen, wo die Reise hingeht.
Ja, Herr Dailami, Sie hören die Musik. Wir müssen hier den kurzen Punkt setzen, diskutieren gleich weiter ab 10.35 Uhr heute Vormittag hier bei uns in Kontrovers. Das Journal am Vormittag hier bei uns im Deutschlandfunk. Wie immer am Montagvormittag mit Kontrovers. Und unser Thema ist heute Vormittag. Gefährliche Bundeswehrmission in Mali. Droht ein zweites Afghanistan in der Sahelzone? Darüber diskutieren wir noch für eine knappe Stunde bis 11.30 Uhr hier heute Vormittag in Kontrovers. Und ich sage Ihnen nochmal, wer heute Vormittag unsere Gäste sind. Antonia Witt ist uns zugeschaltet von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Siebtje Möller, SPD-Bundestagsabgeordnete, parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, ist bei uns in der Leitung. Und der linken Politiker Ali al-Dailami, er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und stellvertretender Parteichef der Partei Die Linke. Wir steigen ein in diesen nächsten Teil mit einer Mail von Raffaele Ferdinando Schacher. Er hat uns gemailt an kontrovers@deutschlandfunk.de. Geht das, wenn Sie sich auch äußern wollen, liebe Hörerinnen und Hörer? Besonders Frankreich als ehemalige Kolonialmacht hat nicht nur explosive Altlasten, schreibt er in Anführungszeichen, sondern auch handfeste wirtschaftliche Interessen in Afrika, viel mehr als Deutschland. Gerade in Mali geht es nicht um die Rübenernte, sondern um Uran und andere wertvolle Rohstoffe. Und auch an kontrovers@deutschlandfunk.de hat Juraj Jordan geschrieben, gemailt. Er sagt, ich war in den letzten 5 Jahren 3-mal selbst in Bamako, also in der Hauptstadt Malis. Ich habe dort viele malische Freunde, vor allem KünstlerInnen und FilmemacherInnen. Und was in Deutschland und Europa generell und konstant unterschätzt wird, das ist die antikoloniale Grundstimmung in dem Land. Ein Großteil der Menschen glauben nicht mehr an Lösungen durch eine Zusammenarbeit mit denjenigen, die grundlegend für die Probleme verantwortlich gemacht werden, beziehungsweise für diese sie verantwortlich sind. 2 Mails, die uns heute Vormittag erreicht haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden, auch gerne für die Live-Diskussion, dann bitte unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Wiederhole ich, 00800 4464 4464. Und ich würde gerne bei dem Punkt bleiben, der jetzt gerade eine Rolle gespielt hat in den Mails, die ich vorgelesen habe. Frau Witt, ordnen Sie uns das nochmal ein. Was gerät da jetzt durcheinander? Dieses starke französische Engagement als frühere Kolonialmacht, zuletzt eher ein Klotz am Bein, oder?
Ja, genau. Es wurde ja in den beiden Mails angesprochen, dass das, worauf wir auch bisher hier wenig Augenmerk gelegt haben, etwas ist, was jetzt sehr stark sozusagen zu der aktuellen Situation beigetragen hat, nämlich die das ja schon eben sehr lange Manifeste, die sehr lange manifeste Skepsis gegenüber den Möglichkeiten der Franzosen und auch eben ihrer Legitimität sich in die Ordnung der, in dem Fall Sahelstaaten, einzumischen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der auch in Deutschland in der Diskussion wenig betrachtet wird, weil wir grundsätzlich sagen, eine sehr starke Haltung haben des Schulterschlusses mit Frankreich in der Sahel- und Afrika-Politik. Und diese, sagen, diese Gefahr, die von sagen, ja, grundständig sehr fundamentalen antifranzösischen Haltung ausgeht, die ist, glaube ich, lange unterschätzt worden. Die ist definitiv auch von französischer Seite unterschätzt worden. Wir sprechen heutzutage sehr viel eben von dem militärischen Scheitern der Franzosen. Ich glaube, was wir aktuell sehen, ist vor allen Dingen eben ein politisches Scheitern, was vor allen Dingen darauf zurückzuführen ist, dass das unterschätzt wurde. Die französische Haltung gegenüber den Ex-Kolonien, die Hegemonieansprüche, das Selbstverständnis als Ordnungsmacht, dass all das jetzt sozusagen einen starken Bruch nimmt und der aktuellen Transitionsregierung in Mali dient, um sozusagen eine nationale Einheit zu schüren, um ihre eigenen auch Legitimitätsprobleme auszugleichen. Und damit sozusagen eine große Feindschaft grundsätzlich sozusagen gegen internationale Bemühungen aufbauen kann. Und da müssen ich aber nochmal betonen möchte, ist, dass es auch wichtig ist, sehr stark sozusagen zwischen Frankreich und anderen internationalen Akteuren zu unterscheiden, auch was die Wahrnehmung angeht. Also es ist nach wie vor so, dass Deutschland, das hat nicht zuletzt jüngst auch nochmal der Leiter des Ebert-Stiftungsbüros zum Beispiel in Bamako erklärt, wie stark Deutschland eigentlich positiv gesehen wird und auch nicht so stark in Verbindung mit Frankreich gebracht wird, wie das vielleicht tatsächlich in der Politik oft der Fall ist. Und das, glaube ich, ist was wir auch in der Diskussion auch hier in Deutschland nicht unterschätzen sollen.
Spannender Punkt.
Tatsächlich positive Bewertung Deutschlands.
Das werden wir sicherlich auch noch genauer besprechen, in welche Richtung man, also gerade diese differenzierte Sicht, dann auch noch weiter kanalisieren kann. Wir können jetzt zu unserem ersten Hörer gehen, Christoph Höstermann. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen aus Unna.
Hallo, danke für Ihren Anruf.
Ja, gerne. Ich bedanke mich auch, dass ich meinen Beitrag zu der Sendung leisten kann, zu dem Thema. Ja, vielleicht zwei Sätze zu meinem Hintergrund. Ich bin seit 38 Jahren Krankenhausarzt in der Fachrichtung Frauenheilkunde und Geburtshilfe und war von Ende 1990 bis Frühjahr 1993 mit meiner Frau und unseren zwei Kindern in Gambia, in The Gambia heißt das Land, in einem Krankenhaus dort als Facharzt tätig im Rahmen der Deutschen Entwicklungshilfe. Habe da auch eine der lokalen Sprachen, die dort gesprochen wird, Wolof, so gelernt, dass ich nach einem halben Jahr Visite machen konnte ohne Übersetzer neben mir und bin auch sehr viel gereist, unter anderem auch nach Mali. Also
und, ja, und wie schauen Sie jetzt auf die Diskussion, gerade diese Meldungen aus der vergangenen Woche, Frankreich will sich jetzt zurückziehen, Bundeswehr steht da mit dem Mandat, was ist Ihr Blick darauf?
Ja, also mein Hauptpunkt, den ich machen möchte, ist der, dass ich denke, wenn von militärischen Einsätzen gesprochen wird, ich glaube, dass diese Konzepte viel zu kurz greifen. Und zwar viel zu kurz, denke ich. Also aus meiner eigenen Erfahrung, die ich dort vor Ort gesammelt habe über eine längere Zeit, sehe ich Probleme der Entwicklungspolitik, das ist ja auch viel diskutiert, wie effektiv die eigentlich ist und mit welchen Konzepten da vorgegangen wird und so weiter. Und einen ganz großen Punkt möchte ich machen an der Stelle, wo es um die Fähigkeit geht, sich überhaupt auf das andere einzulassen. Also den Aspekt der Fremdheit nicht im angstbewehrten Sinne, also im angstmachenden Sinne, sondern wirklich sich selbst einmal zu prüfen, inwieweit man überhaupt selbst bereit ist. Und das spiegelt meiner Meinung nach auch sozusagen die Diskussion über Integration hier bei uns im eigenen Land wieder und auch in den anderen europäischen Ländern, generell in den industrialisierten Ländern, nicht, dass man sich die Frage stellen muss, inwieweit man überhaupt in der Lage ist, das Fremde zunächst einmal unvoreingenommen so wahrzunehmen und anzuerkennen und wertzuschätzen Und dann natürlich zu sagen, in einer Welt, in der wir heute leben, die die sogenannte volle Welt ist, wie es Ernst Ulrich von Weizsäcker ausgedrückt hat mit dem Club of Rome. Wir leben heute in der vollen Welt und nicht mehr in der leeren Welt, wo jeder sich zurückziehen kann und hunderte Kilometer nicht weiter ist, sondern wir leben in der vollen Welt, der Planet, der mit Milliarden Menschen bevölkert ist, müssen wir, das ist eine Überlebensfrage, uns dieser Frage des Interkulturellen stellen. Ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen erlebt in dieser Entwicklungszusammenarbeit, die mit Kulturschock dann zurückgekommen sind. Und ich sehe also das Militärische auch als ein Symptom dafür, dass wir gar nicht in der Lage sind, uns den eigentlichen Problem zu stellen. Nebenbei als letzten Nebensatz noch, die auch in der Geschichte begründet sind. Das heißt ja in einem Sprichwort, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Das heißt, wenn wir nicht wirklich auf die Geschichte schauen, und damit meine ich den Kolonialismus und den Sklavenhandel. Ich habe Freunde, die mir bei einem Gespräch aus Südamerika, aber auch aus Afrika.
Herr Westermann, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu weit wegkommen. Ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen, beziehungsweise ist ja ein ganzes Bouquet von Punkten. Haben Sie vielen herzlichen Dank für den Input heute Vormittag hier in Kontrovers. Und ja, ich habe den Punkt verstanden, dass wir nicht nur über Militärinterventionen sprechen sollen, aber diesen Punkt, weil ich ihn einfach so greifbar finde, den möchte ich jetzt direkt weiterspielen an Siemtje Möller, an die SPD-Verteidigungspolitikerin hier in unserer Runde. Vielleicht reagieren Sie da direkt drauf.
Ich mache das sehr gerne, weil ich finde, dass Herr Hölstermann dahingehend recht hat, dass militärisch, also das ist, wenn wir uns in anderen Ländern engagieren, dass wir das Militärische nicht ausschließlich betrachten, sondern es immer im vernetzten Ansatz geschieht. Also Militärisches kann nur ein Element sein. Und was im Moment ja in Mali passiert, ist nicht wie zu Beginn beispielsweise in Afghanistan oder auch zu Beginn in Irak, auch wenn wir daran nicht beteiligt waren, dass dort tatsächlich militärische Kampfeinsätze passieren, sondern in Mali sind es friedenssichernde Maßnahmen beziehungsweise Ausbildungsmaßnahmen. Aber ja, auch das ist nur ein Element bei in einem sogenannten vernetzten Ansatz, der immer gekoppelt sein muss mit einer gezielten Entwicklungszusammenarbeit, so dass sich ein wirtschaftliches, ein gesellschaftliches System etablieren kann, das dann auch vor Ort funktioniert. Und dementsprechend hat Herr Hestermann da absolut einen Punkt gemacht und so agiert, ist auch das internationale Engagement der Bundesregierung im Auftrag des Bundestages dann auch angelegt.
Herr Dalami, ist Ihnen das vernetzt genug?
Naja, also ich würde jetzt mal erstmal festhalten wollen, die Behauptung ist sehr friedenssichernder Einsatz, so benennt er sich, aber dieser Einsatz, das muss man doch festhalten, ist auch in der Bevölkerung immer mehr beziehungsweise immer weniger anerkannt, auch deshalb, weil MINUSMA nachweisbar auch mit der Aktion der Franzosen immer wieder in Verbindung steht. Und lassen Sie mich bitte nochmal auf die Aussagen von Frau Witt eingehen. Ich kann das vollumfänglich unterschreiben, was Frau Witt gesagt hat. Wir müssen doch einfach feststellen, dass Frankreich dort natürlich, weil es ein Zuhörer auch per E-Mail geschrieben hat, wir müssen doch feststellen, dass die Aktion der Franzosen, die Operation Barkhane, müssen wir feststellen, dass sie nicht nur auf Mali sich begrenzt, sondern alle ehemaligen Kolonien in dieser Region befasst oder abdeckt. Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger. Also diese 5G-Sahel sind nicht aus Zufall jene, wo man dort vor Ort ist, sondern hier geht es um wirtschaftliche, ökonomische Interessen. Frankreich kontrolliert bis heute die Währungspolitik des an den Euro gekoppelten westafrikanischen Franc, hat Vorkaufsrechte für viele der natürlichen Ressourcen, ist oft auch der alleinige Ausstatter der nationalen Armeen und französische Unternehmen dominieren viele wichtige Wirtschaftszweige wie Transporthäfen oder Telekommunikation, ganz zu schweigen von den Militäreinheiten auch im Senegal oder der Elfenbeinküste. Und es geht natürlich um den Zugriff auf die Uranminen. Ich meine, Frankreich hat 56 Atomkraftwerke. Und wir müssen feststellen, dass diese Einsätze, auch dieser friedenssichernde Einsatz MINUSMA 2013 auf einer ganz anderen Grundlage beschlossen wurde, als sie sich jetzt derzeit darstellt. Und wir erleben im Moment auch großen Widerstand aus der Zivilbevölkerung in verschiedenen Ländern gegen die Präsenz der Französinnen und Franzosen, sei es in Burkina Faso, sei es in Mali und in anderen Ländern. Und ich will auch sagen, es geht auch einher mit einem neuen Selbstbewusstsein einer neuen Generation in Westafrika vor allem, die nicht mehr bereit ist, sich einen Bündnispartner, erst recht nicht eine ehemalige Kolonialmacht, als einziges Bündnismittel aufrechtzuerhalten, sondern man ist auch bereit und interessiert daran, zum Beispiel sich Russland gegenüber zu öffnen, aber auch mittlerweile gegenüber China sich sehr offen zeigt. Und ich finde, auch damit muss man lernen, umzugehen. Die Tatsache, dass wir es dort mit einer Generation zu tun haben, die anders tickt als die letzten Generationen und für sich beansprucht, einen eigenen Weg der Entwicklung einzuschlagen, weil ihre Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist, dass all diese Einsätze, all diese Versprechen, vor allem von Seiten der Europäerinnen und Europäer, vor allem von Seiten der Franzosen, nie so eingehalten worden sind, wie man sich das erwünscht hat. Und damit erklärt sich auch die jetzige brenzlige Situation. Und deshalb bleibe ich dabei. Ich finde, wir müssen aus Afghanistan lernen. Die Geschäftsgrundlage ist aufgekündigt. Es kann nicht sein, dass wir dort im Rahmen der Ertüchtigungsoffensive Soldatinnen und Soldaten einsetzen, die im Dienste einer Putschregierung sind, wo wir nicht wissen, wo die Reise hingeht. Ich halte das für absolut fatal. Und erlauben Sie mir noch zu allerletzt, wir machen uns auch unglaubwürdig in Zukunft. Also wenn wir bereit sind, in der praktischen Außenpolitik mit Militärregierungen, und zwar die zweite Putschregierung, praktisch zu kooperieren, wie wollen wir denn anderen Ländern appellieren, dass sie sich an das Völkerrecht halten und an demokratische Verhältnisse? Also wir machen uns da auch völlig absolut unglaubwürdig für die Zukunft.
Ja, wäre aber natürlich die nächste Frage, das Dilemma vielleicht schon ganz ähnlich wie in Afghanistan, wenn jetzt die Truppen sich zurückziehen und sagen, wir haben die Botschaft verstanden, wir sind hier nicht länger erwünscht. Vielleicht spiele ich das jetzt nochmal weiter an Antonia Witt. Dann ist ja da möglicherweise dasselbe Phänomen, in das Machtvakuum stoßen dann andere. In Afghanistan waren es die Taliban. In Mali wären es dann, Fragezeichen, islamistische Gruppen und Einflusssphären Russland und China. Russland ist ja mit dieser Wagner-Söldner-Truppe schon vor Ort.
Ja, ich würde gerne, bevor ich sozusagen diese Frage beantworte, würde ich gerne noch was vorschalten, weil ich finde, dieses Sprechen darüber, was die Bevölkerung Malis will, halte ich für in dieser Pauschalität für gefährlich und finde, dass wir da auch insgesamt sagen, im Diskurs in Deutschland über diese Mission und über das, was deutsche Außen- und Verteidigungspolitik, aber auch Entwicklungspolitik in Mali erreichen kann, uns insgesamt viel, viel stärker daran orientieren sollten, was eben die Bedürfnisse der Bevölkerung in Mali sind. Mhm. Es ist in letzter Zeit natürlich ein sehr, sehr starker Fokus auf die antifranzösischen, auch eben anti-Saint-Pauschal, internationale Gemeinschaft gerichteten Demonstrationen etc. gelegt worden. Das spiegelt aber nicht die Gruppenhaltung der Bevölkerung wider, weil die natürlich eben einfach wesentlich komplexer ist. Was wir wissen, ist, dass vor allen Dingen die MINUSMA eine sehr gespaltene Haltung bei den Malierinnen und Malier, und wir sprechen hier von und Menschen hinterlässt.
Sie waren gerade nicht so gut zu verstehen, 20 Millionen Menschen, sagten Sie, ne?
Genau, 20 Millionen Malierinnen und Malier, über die wir reden, wenn wir sagen, über die Bevölkerung reden und über deren Haltung, die natürlich notwendigerweise unterschiedlich sein muss. Was wir tatsächlich sehen, ist, dass die Zuspruchswerte für die UN-Mission vor allen Dingen dort positiv ist, wo die Gewalt stattfindet. Also dort, wo die UN-Mission Schutzleistungen tatsächlich erbringen kann, selbst wenn die natürlich unter den eigenen Erwartungen, hinter den eigenen Erwartungen zurücksteht. Aber trotzdem ist sie sozusagen dort wesentlich anerkannter und wird sehr gewertschätzt. Und dort, wo sozusagen die Kritik laut ist, das sind einmal die Gebiete, die im Moment noch nicht von der Gewalt so betroffen sind, und in der Hauptstadt. Das heißt, wir haben auch im Großen Divergenz zwischen der malischen Elite, vor allem der politischen Elite in Bamako, und sagen, weiten Teilen auch der Bevölkerung. Also das, ich möchte das so ein bisschen einordnen, weil ich finde, dass sehr, sehr schnell sagen, damit auch politisches Kapital gemacht wird, dass man auch einschätzen muss, was bedeutet das, wenn wir sagen, sehen, die Demonstrationen in Bamako. Ich möchte der grundsätzlichen Kritik, die dahinter steht, damit nichts absprechen, aber ich will das sozusagen einfach in Kontext setzen, dass es auch andere Bevölkerung sozusagen gibt und die in anderen Zwängen leben, nämlich in dem Fall einer massiven Gewalt, also die Gewalt, und dann komme ich sozusagen zu Ihrer Frage, was ist sozusagen die aktuelle sicherheitspolitische Herausforderung? Seit 2013 sehen wir, dass sich die Gewalt vor allen Dingen eben an Zivilisten enorm verändert hat. Sie ist seit Beginn der der in dem erstmal französischen Mission hat sie sich verneunfacht und ist vor allen Dingen eben weiter in den Süden. Also wir haben zunächst sagen wir, eine Sicherheitsherausforderung im Norden Malis gehabt, vor allen Dingen durch die bewaffneten Tuareg-Gruppen, die Links zu islamistischen Gruppen hatten. Und dann im Laufe der Jahre sagen eine Wanderung dieser Gewalt in den Süden, was auch damit zusammenhängt, dass es eben einen Friedensschluss mit Teilen der Tuareg-Gruppen gab, 2015 das Algier-Abkommen und den daraus erwachsenen Friedensprozess.
Mhm. Frau Witt, ich muss Sie leider an der Stelle unterbrechen, weil wir leider merken, dass unsere Verbindung zu Ihnen, unsere Schaltung, die ist nicht sonderlich stabil. Es war das Allermeiste zu verstehen von Ihren spannenden Ausführungen, aber ehrlicherweise würden wir, glaube ich, technisch noch mal versuchen zu switchen. Wir, denke ich, sprechen uns gleich telefonisch wieder und machen hier an dieser Stelle mal einen Punkt. Dankeschön, bis gleich. Und ich gehe rüber zu Herrn Molitor, der sich gemeldet hat. Heute ein Hörer bei uns in der Sendung in Kontrovers. Schönen guten Morgen, Herr Molitor.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen, was denken Sie?
Ich habe zwei Kritikpunkte. Erstmal, was jetzt allgemein die deutsche Presse betrifft, wenn es um diese Entwicklungsländer geht, wenn sie Experten, Expertinnen einladen, hören wir nie Experten, Expertinnen aus diesen Ländern. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben in Deutschland Jahre über Brexit gesprochen und jedes Mal haben sie sich die Mühe gegeben, Briten, Leute aus Irland zu interviewen, damit sie auch ihre Meinung dazu sagen. Das fehlt mir heute in dieser Sendung und allgemein auch in anderen Sendungen, was die Länder der Süden betrifft. Zweite Kritik, was Frankreich betrifft. Die ehemalige Regierung, die gestürzt worden ist in Mali von Ibrahima Aboubakar Keita, der war korrupt, das ist allgemein bekannt. Und zu Korruption gehören immer zwei Leute. Und ich habe sehr häufig über den französischen Außenminister gehört, Jean-Yves Le Drian. Der hat seinen Wahlkreis in der Bretagne. Und wie kann es denn sein, dass ein Unternehmen aus der Bretagne die Ausschreibung gewinnt über die Ausschreibung, über die Fertigung von Pässen in Mali, komischerweise. Ja? Und sein Sohn auch in diesem Unternehmen arbeitet. Sie haben doch Korrespondenten in Deutschland, Korrespondentinnen in Frankreich. Da sollten Sie doch recherchieren können. Also ich denke, was die Beziehungen zwischen Frankreich und Mali betrifft, da sollte man einfach, da muss man ein bisschen tiefer bohren, um zu wissen, warum die Leute in Mali etwas gegen die Franzosen haben. Nicht nur während der Kolonialzeit, sondern auch heute, was heute passiert zwischen Mali und Frankreich. Da sollte man ein bisschen tiefer recherchieren.
Danke,
das
Herr
ist
Molitor.
Meine Meinung.
Ja, Ihre Punkte sind angekommen. Die Kritik gerade im ersten Punkt möchte ich vielleicht kurz kontern, weil uns das Thema natürlich durchaus bewusst ist und wir aber, also es liegt wirklich nicht daran, dass wir es nicht probieren würden, aber die Klippe, mit der wir es dann oft zu tun haben, ist, dass wir einfach, also speziell jetzt zum Beispiel für diese Sendung Kontrovers, wir brauchen deutschsprachige Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und das ist oft einfach eine schwierige Rechercheaufgabe. Aber wenn Sie uns da auch Tipps geben können oder wir vielleicht für Kontakte nochmal zusammenkommen können und uns austauschen, dann wäre das schon ein erster konstruktiver Output jetzt Ihrer wichtigen Kritik hier heute Morgen auch in unserer Sendung. Also vielen Dank dafür. Viele Grüße nach Berlin. Und ich sehe, dass Antonia Witt, die Friedensforscherin, jetzt auch wieder in der Leitung ist. Ich würde Ihnen jetzt gerne die Runde noch mal kurz öffnen, einfach weil ich Ihnen gerade so reingehen musste. Würde aber schon mal die Bitte formulieren, dass Sie vielleicht relativ fokussiert sprechen, einfach dass wir auch in der Runde weitergehen können. Frau Witt.
Genau, ja, ich hoffe, die Verbindung hält jetzt etwas besser. Genau, es war ja die Frage, was sozusagen die aktuelle sicherheitspolitische Herausforderung ist und damit verbunden vermutlich, was passieren würde, wenn jetzt alle Truppen abziehen würden. Ich möchte gerne dazu grundsätzlich nochmal sagen, es handelt sich jetzt aktuell ja darum, dass Frankreich den Abzug der Barkhane und der Takuba, also dieser beiden Missionen, angekündigt hat. Das war im Übrigen aber auch schon seit Juni
im letzten Jahr eigentlich angekündigt worden. Und dass es jetzt nicht notwendigerweise sagen, dieses Szenario tatsächlich dasteht, dass jetzt alle internationalen Truppen aus Afghanistan, aus Mali abgezogen werden, eben in dieses Afghanistan-Szenario sozusagen. Und die Gefahr, wenn dem so wäre, ist natürlich, dass sich die Gewalt ausweiten wird, weil die Frage ist, wer sozusagen diese Schutzfunktion, die die MINUSMA aktuell einnimmt, wer die ansonsten erfüllen könnte. Die malische Regierung ist aktuell sehr sozusagen damit bemüht, den Antiterrorkampf selber weiterzuführen und darf wöchentlich Erfolge zu melden, möglicherweise eben mit Unterstützung auch der russischen Militärhilfe. Aber das wirft natürlich sehr viele Fragen auf, welche Folgen das haben wird für die Zivilbevölkerung, diese Art des militarisierten Antiterrorkampfes, wie mit Menschenrechtsverletzungen und Straflosigkeit darin umgegangen wird, etc. Das sind alles Drohszenarien, wenn Sie wollen, die aus meiner Sicht es notwendig machen, da weiterhin sozusagen international eben mit einer Schutzfunktion dabei zu bleiben.
Und die Frage ist dann natürlich, wie das überhaupt laufen kann, unter welchen Sicherheitsbedingungen. Wir wissen, Sie haben es ja auch gerade gesagt, dass die französischen Kräfte eben sehr stark auch fokussiert waren, eben sozusagen auf den Schutz der anderen Missionen. Und bei der Ausbildungsmission, da stellt sich natürlich mehr und mehr die Frage, wen man da eigentlich ausbildet und mit wem man da überhaupt zusammenarbeitet, wenn wir speziell in Mali jetzt über ein Putschregime sprechen. Das sind die Fragen, die wir alle wälzen wollen hier in Kontrovers nach den Nachrichten ab 11.05 Uhr. Gefährliche Bundeswehrmission in Mali, zweites Afghanistan in der Sahelzone, Fragezeichen. Das ist unser Thema jetzt noch bis 11.30 Uhr und ich sage Ihnen nochmal, wer mit uns diskutiert. Die Friedensforscherin Antonia Witt ist uns zugeschaltet. Die SPD-Verteidigungspolitikerin Simtje Möller, parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, und der stellvertretende Parteichef der Partei Die Linke, Ali al-Dailami. Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und dort auch Sprecher seiner Fraktion. Hier in Kontrovers bleiben uns jetzt, wie gesagt, noch knapp 25 Minuten, liebe Hörerinnen und Hörer, auch für Ihre Meldungen. Und ich steige mal ein mit der Mail von Uwe Neumann. Er schreibt uns, jedes Land kann nur von innen heraus reformiert werden. Das hat sich bisher in allen Ländern so vollzogen. Das Beispiel Afghanistan hat doch gezeigt, dass die Menschen selbst auch nach 20 Jahren keinen Finger gekrümmt haben, um den Taliban entgegenzutreten, hat uns Uwe Neumann gemailt. Ganz anders sieht es Herr oder Frau Rüßmann. Die Nachricht hat uns per WhatsApp erreicht. Ich bin durchaus der Meinung, dass wir diese Zivilbevölkerung in Mali genau wie in Afghanistan nicht im Stich lassen dürfen, auch wenn Frankreich sich zurückziehen will. Es ist die Pflicht der freien Welt, für die Menschen, die drangsaliert werden, da zu sein. Und das möchte ich weiterspielen an Simtje Möller, die Verteidigungspolitikerin von der SPD, hier in dieser Runde. Wir waren gerade bei der Frage stehen geblieben vor den Nachrichten, ja. Wer oder was die französischen Kräfte ersetzen kann? Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die hat von dem Ersatz von, so hat sie es ziemlich blumig gesagt, von Fähigkeiten gesprochen. Es geht ja, wie gesagt, vor allem um den Schutz der laufenden Missionen. Wer wird den leisten können?
Ja, Frau Schulz, wenn ich Ihnen ganz kurz widersprechen darf, das ist nicht blumig, sondern das ist genau der korrekte militärische Ausdruck, über den wir sprechen.
Ja, mit blumig meinte ich, dass man nicht direkt weiß, was genau, diese Fähigkeiten sind.
Genau, dann sehe ich vielleicht dahingehend oder detailliere das aus. Also, über die Takuba-Mission, die ohne deutsche operative Beteiligung läuft, wird beispielsweise der Feuerschutz für MINUSMA im Falle eines Angriffes gewährleistet durch die Kampfhubschrauber, die französischen, oder auch durch die Rafale-Kampfflugzeuge, die dann eben Feuerschutz für die Blaumhelm-Soldatinnen und Soldaten gewähren, die beispielsweise, und das konnte ich mir vor Ort angucken, auch im Feld unterwegs sind, um Sprengstofffallen zu entschärfen, um auch Stellungen, terroristische Stellungen aufzuklären und eben dann die Hinterlassenschaften auch zu sammeln und darüber Zivilbevölkerung zu schützen. Also das ist, sind die Funktionen. Wir haben Kampfhubschrauber, Kampfjets und die gewähren Feuerschutz. Der ist auch tatsächlich wichtig, weil das eben kein sicheres Operationsgebiet ist und es wäre auch kein Militär dort. Und diese Fähigkeiten, sogenannten, die geht es darum, wer kann die auffangen, so dass auch die Rettungskette, also die in einer Stunde passieren muss, die sogenannte Golden Hour, dass die gewährleistet ist, wenn Soldatinnen und Soldaten verletzt sind, dass sie innerhalb einer Stunde in einem Krankenhaus sein können und dass eben gleichzeitig ein Feuerschutz gewährleistet wird für den Fall eines Angriffes auf die Blauen. Mhm. Und darüber reden
ja,
wir.
Ja, und genau diese Frage hatte ich ja gestellt. Gibt es denn auch Antworten?
Es gibt dazu zumindest dahingehend eine Antwort, dass es im Rahmen der Vereinten Nationen darüber gesprochen wird. Es gibt eine Initiative zum Beispiel auch von Großbritannien, dass im Rahmen der Vereinten Nationen, die glaube ich diese Woche oder nächste Woche dazu ganz konkret zusammenkommen, darüber diskutiert wird, inwiefern die internationale Gemeinschaft in der Lage ist, diese Fähigkeiten aufzufangen und anders zu stellen. Und ja, da muss man darüber sprechen, inwiefern MINUSMA fortgeführt werden kann, inwiefern MINUSMA fortgeführt werden soll und wie dann eben diese Schutzmaßnahmen gestellt werden können durch die beteiligte internationale Gemeinschaft.
Herr Al-Dailami, wenn Sie das hören, darüber wird jetzt gesprochen. Was denken Sie darüber?
Ich denke darüber, dass hier auch nur die halbe Wahrheit irgendwo erzählt wird, was den Einsatz anbetrifft. Und da muss ich auch in gewissen Formen mal das in geordnete Bahnen bringen. Erstens befürchte ich, dass mit dem Abzug der Französinnen und Franzosen, es wurde gerade von der Frau Möller dargestellt, wie sich die Lage darstellt, dass man dann meint, man müsste das kompensieren, indem man selber Kampfhubschrauber in den Einsatz setzt oder das, was die Regierung ja erwägt, Kampfdrohnen zu beschaffen. Also eine Offensivwaffe, die ich auch ehrlich gesagt mit dem Grundgesetz nicht vereinbar halte, weil wir immer noch eine Verteidigungsarmee haben als Parlamentsarmee. Zweitens, wir sollten auch offen darüber reden, dass es einen Wettbewerb in Afrika zwischen Russland, China und mittlerweile den Europäern gibt. Und ich glaube schon, dass Deutschland und die aktuelle Regierung sich als wichtiger europäischer Akteur in Afrika aufstellen möchte. Ich glaube auch, dass es darum geht, dass Berlin untermauern will, dass es eine Bedeutung hat im internationalen Machtgefüge und ein größeres politisches Gewicht. Und all das hat damit zu tun, dass natürlich Deutschland darauf schielt, Teil des UN-Sicherheitsrats werden zu können und glaubt, genau das tun zu müssen, um dem Ziel näher zu rücken. Und ich will nur ein Zitat der Verteidigungsministerin anführen vom 22.01. Da sagte sie, ich zitiere, wir werden nicht weichen, so einfach machen wir es den Russen nicht. Zitat Ende. Das war einer großen Zeitschrift. Ich finde das sehr irritierend und ist sehr entlarvend, diese Aussage, weil es sehr deutlich macht, dass wir nicht aus den genannten Gründen nur da sind, die immer herangeführt werden, sondern tatsächlich um einen Wettbewerb mit anderen Akteuren geht. Und ich glaube, wir sollten uns nicht an diesem Wettbewerb beteiligen, der zu einer weiteren Eskalation führt, sondern tatsächlich überlegen, wie wir die grundlegenden Probleme Malis, und das ist die Armut, das ist die Vertreibung und das ist natürlich auch der Terror, der daraus mit erwächst, da müssen wir darüber reden. Und ich finde, 8 Milliarden Euro, die Frankreich in die Mission Barkhane investiert hat und die 2 Milliarden Euro, die Deutschland in seine Mission investiert hat, werden tatsächlich dort besser angelegt, wo tatsächlich die Ursachen bestehen. Und das ist die Armut, das ist die Perspektivlosigkeit. Und dort muss man ansetzen. Und ein Zuhörer hat das sehr richtig gesagt. Veränderungen gibt es in der Regel nur von innen. Und deshalb muss man dementsprechend agieren. Und deshalb halte ich die Stoßrichtung der Bundesregierung insgesamt in diesem Feld für falsch. Und ich behaupte auch einfach, hier wird mit doppeltem Boden argumentiert.
Würde ich Frau Möller gerne noch mal drauf reagieren lassen. Ich sage Ihnen aber schon mal, wir haben auch einen Hörer und eine Hörerin hier schon in der Leitung. Die warten schon. Deswegen die Bitte, möglichst knapp zu reagieren.
Frau Möller? Ja. Also, Herr Al-Dailami führt jetzt ja eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien an, die auch eine vermeintliche Intuition oder Intention der deutschen Bundesregierung.
Das sind Zitate der Verteidigungsministerin.
Ich habe sie auch gerade ausreden lassen. Sie reden, haben aber einen sehr hohen Redeanteil bisher gehabt und ich bitte Sie jetzt auch mich ausreden zu lassen.
Ja, aber machen Sie es kurz klar.
Ausführlich zugehört.
Ja, machen Sie es kurz klar. Sie sagen, dieses Zitat von Christine Lambrecht stimmt nicht.
Das Zitat stimmt dahingehend, dass es sie hat es gesagt, in dem Zusammenhang, dass darüber spekuliert wird, ob sich Söldner vor Ort befinden und dass es dann darum geht, dass in Räume, die möglicherweise, die auch beispielsweise durch die Barkhane-Operation freigezogen werden, weil dort das ist eine Terrorismus-Counterterrorism-Operation ausschließlich der Franzosen daran beteiligt, sich auch kein Deutscher sich einmal klarstellen, weil Herr Al-Dailami hier doch die ganzen Operationen ständig durcheinander wirft. da, das sind Räume, in die die Russen weiter reinstoßen. Und darauf bezieht sich das, dass jetzt nicht nur, weil sich möglicherweise russische Söldner oder russische Kräfte auf badischem Boden befinden, wir darüber das Engagement der Vereinten Nationen zurückfahren. Wenn ich jetzt nochmal darauf zielen darf, was auch Frau Witt gesagt hat, dass es ein sehr hohes Ansehen dafür gibt, was Deutschland dort vor Ort macht, nämlich den Schutz der Zivilbevölkerung aufrechtzuerhalten. Und darüber diskutieren wir ja sehr, sehr intensiv, inwiefern weiter Ausbildung für den Innensicherheitssektor gemacht werden kann. Zu Recht aus meiner Sicht auch, dass wir darüber intensiv diskutieren. Aber ich möchte doch wirklich sehr stark zurückweisen und es auch in den Raum, zu Verschwörungstheorien hinschieben, dass es dort andere Intentionen gibt als die, die wir auch in das Bundestagsmandat reingeschrieben haben.
Wobei, ich muss jetzt, ich würde gerne die Nachfrage stellen, Herr Al-Dailami. Das Zitat von Christine Lambrecht, dass, wenn Sie sagen, das hat sie so gesagt, das ist ja ein Beleg dafür, dass es um geostrategische Interessen geht. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass das nicht legitimes Handeln sein kann. Aber machen Sie es uns nochmal klar, warum Sie das so scharf als verschwörungstheoretisch framen.
Herr Al-Dailami unterstellt ja, dass es darum geht, dass wir als Deutschland auch mitmachen würden in einem Wettbewerb um auch wirtschaftlichen Einfluss bzw. wirtschaftliche Gründe. Das, was ja auch in anderen internationalen Einsätzen häufig unterstellt wird, dass es dort unter einem so vermeintlichen Deckmantel der Menschlichkeit, dass es darum handfeste wirtschaftliche Interessen geht. Und das möchte ich einfach sehr deutlich zurückweisen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir dort, weil die malische Regierung die internationale Gemeinschaft angerufen hat und um Hilfe angerufen hat, wir dort im Rahmen von der Vereinten Nationen vor Ort aktiv sind und dann zugleich im Rahmen der Europäischen Union auch eine völkerrechtliche Entität und auch dort ein System kollektiver Sicherheit, dass wir in diesem Zusammenhang dort agieren und eben nicht, weil wir eigene wirtschaftliche Interessen haben, quasi sowas wie neokolonialistische Strukturen dort vor Ort aufbauen wollten, sondern genau das Gegenteil ist der Fall und deswegen machen wir auch den Vernetzen anders, dass wir eben nicht nur militärisch dort helfen, weil wir kämpfen dort ja nicht, sondern wir helfen im Sinne von Train, Assist and Advice und Ausbildung bzw. Schutz der Zivilbevölkerung durch MINUSMA und gleichzeitig ja ein intensives Engagement und auch eine intensive Zusammenarbeit bei der Entwicklungszusammenarbeit haben. Und das ist doch immer auch das Handeln der Bundesregierung gewesen. Das ist genau das, was wir auch weiterhin machen. Und das ist im Übrigen auch das, was Frau Witt vorhin sehr ausführlich und klug dargestellt hat.
Okay, jetzt hat Herr Rodersen wirklich einen ganzen Moment gewartet. Frau Witt, merken Sie sich's bitte, Sie sind dann gleich nochmal dran. Herr Rodersen, unser nächster Hörer hier in der Runde. Hallo, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich vermute mal, ich bin gemeint. Mein Name ist Brodersen.
Ach so, hat sich bei uns falsch übermittelt. Hallo, Herr Brodersen.
Ich war 2015 und 2016 als Offizier der Bundeswehr in Mali eingesetzt bei der Mission EOTM. Und zwar habe ich da malische Soldaten ausgebildet, beziehungsweise war das eigentlich der Plan. Jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen, um das einordnen zu können oder meinen Punkt klar zu machen. 2012 gab es diese Bestrebungen im Norden des Landes, und dazu muss man natürlich ein bisschen wissen über Mali, das ist ein großes Land, dessen Grenzen einfach mit dem Lineal gezogen wurden. Und im Norden des Landes fühlten sich Teile der Bevölkerung nicht repräsentiert durch die Regierung, die im Süden des Landes ist. So, das ist möglicherweise legitim, zumindest für mich nachvollziehbar. Und die malische offizielle Regierung hat um Hilfe gebeten. So, die französische Armee ist der malischen Armee zur Seite gesprungen, um diesen Aufstand der Separatisten, sage ich mal, niederzukämpfen. Und man hat in diesem Zuge sowohl die EOTM eingerichtet, um in der Zukunft sicherzustellen, dass die malischen Streitkräfte selbst Separatisten bekämpfen können oder niederringen, wie auch immer. Auch die MINUSMA, und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, auch für viele Militärs. Die MINUSMA dient ja nicht dazu, auf irgendeiner Seite Partei zu ergreifen, sondern in diesem Konflikt zwischen Separatisten im Norden und der vermeintlich legitimen Regierung im Süden, den Schutz der Zivilbevölkerung sicherzustellen. Also in jedem bewaffneten Konflikt ist die Zivilbevölkerung in Gefahr.
Ja, und Herr Brodersen, ich muss leider doch ein bisschen drängeln, einfach weil uns sonst die Zeit zu sehr wegläuft. Ich fasse es vielleicht noch mal ganz kurz zusammen, wenn ich darf. Also MINUSMA ist die UN-Friedensmission und Sie waren bei dieser Ausbildungsmission EUTM dabei. Und welchen Eindruck wollten Sie da einspeisen?
Was ich einspeisen wollte, zum einen, ich kann es nicht abkürzen, ja. Zum einen ist es so, dass die Gefahr besteht, dass die UN-Kräfte selbst Akteure werden in einer Auseinandersetzung, in der sie nicht Akteure werden dürfen. Und wenn jetzt die Franzosen als klar
Partei?
Sagen wir, Partei ihre Streitkräfte abziehen, weil zum Beispiel im Süden des Landes die Regierung gar nicht mehr legitim ist, dann fällt ja auch der ganze Hintergrund dieser MINUSMA weg.
Mhm.
Ja? Und zum anderen zu der EUTM. Die EUTM war von Anfang an als zeitlich begrenzt. Es sollten 8 Verbände ausgebildet werden und das konnte schon nicht sichergestellt werden, weil da gar keine richtige Kommunikation mit der malischen Regierung stattfand. Und die Soldaten auch eine ganz andere Erwartung hatten. Also wir als europäische Soldaten hatten die Erwartung, wir kommen dorthin. Die malischen Soldaten haben Ausrüstung, aber sind nicht gut ausgebildet.
Und
im Grunde ist es falsch, denn ist es so, sie hatten keine Ausrüstung, sie waren aber im Grunde ganz gut ausgebildet, zumindest die Unteroffiziere, die Offiziere. Aber es herrscht innerhalb dieser Armee eine große, wie sagt man, Korruption. Ja, also die Erwartung der allgemeinen Soldaten war, dass sie Geld und Waffen und Fahrzeuge kriegen von den EU-Kräften und nicht, dass man sie ausbildet, weil das war so, ja, wozu eigentlich?
Ja, auch wieder ein spannendes Auseinanderfallen einfach der Erwartungen und der Perspektiven, dass Sie uns da schildern. Dankeschön, Herr Brodersen, an dieser Stelle nach Berlin. Und ich habe es gerade gesagt, jetzt hat Antonia Witt nochmal die Gelegenheit, darauf zu reagieren. Wir hatten eben ja diesen Schlagabtausch gehört zwischen Simtje Möller und Ali Aydalami, zwischen SPD und linken Sicht. Frau Witt, was ist Ihre Sicht?
Ich würde zunächst tatsächlich nochmal das unterstreichen, was Frau Möller gesagt hat, nämlich, dass es sehr wichtig ist, die verschiedenen Missionen und ihre sehr, sehr unterschiedlichen Zielsetzungen auseinanderzudröseln, auch um dann informierter und realistischer darüber zu sprechen, was Deutschland oder eben die Bundeswehr tatsächlich leisten kann, unter welchen Bedingungen dieser Einsatz Sinn macht und in welches eben Gesamtgefüge das eingebunden ist. Das ist extrem wichtig. Und nicht sozusagen, nicht meine wissenschaftliche Vorliebe für Komplexität. Das heißt, es geht wirklich um den eklatanten Unterschied zwischen einmal den französischen Missionen, also der einen französischen Mission Barkhane und der dann mit europäischen Streitkräften aufgestockten Takuba-Mission, die zum Ziel haben, eben den Antiterrorkampf. Also, wie Sie ganz eingangs gesagt haben, die Bekämpfung von Islamisten. Das ist etwas anderes mit der UN-Mission. Die hat zum primären Ziel eben den Schutz der Zivilisten und die Begleitung des Friedensprozesses, der sich aus dem Algier-Abkommen ergeben hat. Und das ist was essentiell anderes. Und dann haben wir zum dritten eben noch die Ausbildungsmissionen, die wiederum sozusagen anders gelagert sind, die natürlich viel enger auch mit der malischen Regierung zusammenarbeiten müssen und die aus meiner Sicht natürlich auch viel mehr jetzt davon betroffen sind, dass wir es in Mali eben aktuell mit einer Regierung zu tun haben, die über einen Putsch oder eigentlich zwei Putsche sozusagen in Folge an die Macht gekommen ist, die sich also diese Frage der, wie es jetzt häufiger genannt wurde, Geschäftsgrundlage viel stärker selber stellen muss. Denn MINUSMA, die UN-Mission, hat eben zum Ziel den Schutz der Bevölkerung. Und ganz ehrlich, ich verstehe das Argument bisher noch nicht, wie die Bevölkerung, die ja offensichtlich einer massiven Gewalt ausgesetzt wird, dafür sozusagen herhalten muss, dass es eben in Bamako aktuell eine Regierung gibt, die über nicht verfassungsmäßige Wege an die Macht gekommen ist. Das ist natürlich sehr klar und das ist irgendwie, also das ist auch sagen, verurteilbar etc. Aber das Problem ist doch, dass sagen, die Nachfrage oder der Bedarf eben nach Schutz der Bevölkerung weiterhin besteht, egal eben wie die Sachlage in Bamako aussieht. Und dass das eine sagen, nicht an das andere geknüpft werden darf, wenn man das Ziel des Schutzes der Zivilisten ernst nehmen will als eine internationale Aufgabe, die gemeinschaftlich eben gelöst werden muss. Das heißt, die Geschäftsgrundlage ist sozusagen eigentlich mit der Zivilbevölkerung.
Ja, danke fürs Auseinandersortieren. Ich verstehe es so, dass sich die Rückfrage nochmal richtet an Herrn Al-Dailami von der Partei Die Linke.
Also zunächst einmal habe ich ja nie in Abrede gestellt, weil hier das jetzt so konstruiert wird, dass es irgendwie vermengt wird. Natürlich sind das zwei verschiedene Missionen. Gleichwohl muss man doch feststellen, dass beide auf Grundlage einer Regierung, die seit 2013 nicht mehr im Amt ist, initiiert wurde. Das ist ein Fakt und das kann keiner in Abrede stellen. Das Argument und der Zuhörer, der selbst ja dort aktiv war, der vorher jetzt gesprochen hat, hat doch sehr deutlich dargelegt, dass die UN-Mission auch mit Problemata behaftet ist. Wir wissen zum Beispiel, im Übrigen ist diese UN-Mission diejenige mit den größten Verlusten seit dem UN-Einsatz damals in Korea, muss man auch mal festhalten. Wir haben den Zustand, dass auch die UN-Mission und die dort befindlichen Soldaten auch an Aktionen von Barkhane zum Teil punktuell beteiligt sind und auch dort nicht alles sauber läuft. Mit dem Argument, die Zivilbevölkerung zu schützen, müsste man dann meines Erachtens in so viele Länder intervenieren, man müsste so viele Missionen initiieren. Ich halte die Logik, die hier an den Tag gelegt wird, für nicht schlüssig. Insbesondere dann, weil ich würde sogar sagen, der Fehler liegt darin, dass man so tut, als wäre die UN-Mission losgelöst von allem. Das ist sie eben nicht. Sie hat einen Zusammenhang. Sie wurde ins Leben gerufen danach, als die Operation der Franzosen, die erste zur Zurückdrängung der islamistischen Milizen beendet wurde, wurde dann diese Mission initiiert, um die damals 2013 im Amt befindliche Regierung, die ja korrupt war, zu unterstützen. Diese Regierung ist nicht mehr im Amt. Wir wissen, dass die UN-Mission zu allerletzt auch an vielen problematischen Dingen beteiligt ist. Deshalb bleibe ich dabei. Ich glaube, die Geschäftsgrundlage hat sich tatsächlich erledigt. Ich glaube und bleibe auch dabei, und das sieht man auch im Übrigen auch in Burkina Faso, in Zentralafrika, in anderen Ländern um Mali herum, dass die Stimmung dort nach und nach kippt. Und natürlich hat es auch damit zu tun, dass dort die politischen Akteure, das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen, damit auch von ihrem eigenen Versagen etwas ablenken wollen. Das spielt natürlich eine Rolle.
Wir müssen weiter so ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir einigen uns jetzt 5 Minuten vor Ende von Kontrovers auf den Zwischenkonsens, dass wir wirklich an vielen Punkten sehr genau differenzieren müssen. Und das ist der Punkt, an dem wir zu Gloria Ziller kommen, zu unserer heute Vormittag letzten Hörerin hier in Kontrovers. Sie hat sich aus Dresden gemeldet. Hallo, schönen guten Vormittag, guten Tag.
Ja. Guten Morgen, vielen Dank. Das ist hochinteressant. Also ich hatte 2 Punkte angemerkt und zwar der erste Punkt war der, dass wir doch dafür sorgen sollten, dass das Entwicklungsministerium zusammenarbeitet mit dem Verteidigungsministerium und dass wir den Menschen eben nicht nur Waffen liefern sollen oder sie in Waffen ausbilden sollen, sondern dass wir Schulen, Krankenhäuser und Infrastruktur bauen. Damit halten wir die Bevölkerung weg vom Islamismus. Das war der erste Punkt. Mein zweiter Punkt ist der, ich habe also 6 Jahre in Namibia gelebt, aber Namibia ist ja die Schweiz Afrikas, also gar nicht zu vergleichen mit Mali oder diesen anderen Ländern. Aber die Herrschaft in Afrika wird von China übernommen. Das sind die neuen Kolonialherren in Afrika. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren wieder in Deutschland. Meine Zeit in Afrika war in den 2000er Anfangjahren. Ich habe erlebt, wie die Chinesen den Farbigen das Fell über die Ohren ziehen. Es ist ganz egal, angefangen vom Kauf einer Armbanduhr bis hin zum Bau des Staatshauses.
Frau Ziller, auch an Sie die Bitte, nicht zu stark zu pauschalisieren.
Ich habe es so erlebt. Ich pauschalisiere nichts. Ich habe meinem Vorarbeiter gesagt, Max, die Armbanduhr, die hättest du gleich ins Klo schmeißen können. Hättest du besser eine deutsche gekauft. Die wäre zwar ein bisschen teurer gewesen, aber da hättest du was von gehabt. Die hättest du reparieren können. Und für das Staatshaus in Windhoek haben die Namibier nicht bezahlen müssen, sondern sie mussten sich verpflichten, 150 chinesische Familien ins Land zu holen. Also so ist die Praxis. Und wir haben das alles gesehen und lassen es geschehen, wir deutsche Regierungen. Also da muss sich was völlig Neues, neu gedacht werden, völlig neu gedacht werden.
Frau Ziller, auch Ihnen danke für Ihren Input heute Vormittag hier in Kontrovers. Jetzt bleiben uns ehrlicherweise nur noch 2,5 Minuten und ich sehe schon kommen, dass ich jetzt nicht all unsere Gäste noch mal zu Wort kommen lassen kann. Ich würde jetzt gerne noch mal zu Frau Möller gehen, als Vertreterin, einfach als parlamentarische Staatssekretärin aus dem Verteidigungsministerium. Dieses Plädoyer für Differenzierung. Könnte das dazu führen? Es muss ja über beide Bundeswehrmandate abgestimmt werden Ende Mai. Also über diese Ausbildungsmission und über die Beteiligung an der Friedensmission. Könnten da unterschiedliche Ergebnisse rauskommen?
Ja, das ist möglich, denn wir brauchen ja immer eine parlamentarische Mehrheit und wir müssen jetzt erstmal in den Fraktionen beraten, beziehungsweise in den Ausschüssen innerhalb der Regierung und auch damit den internationalen Partnerinnen und Partnern, inwiefern welche Mission fortgeführt werden kann und welchen Beitrag dann die Bundesrepublik Deutschland leisten muss oder eben auch kann. Und ja, das kann dazu führen, dass wir einen unterschiedlichen Ansatz haben, was dann eben auch im Bundestag oder was dann da rauskommt bei den Beratungen im Parlament. Denn es sind ja, ist eine Parlamentsarmee, das heißt, sind die Bundestagsmandate und die Abstimmungen sind dann, bilden die Basis, dass die Bundeswehr überhaupt in Einsätze geschickt werden kann.
Um dabei nochmal zu bleiben, dass wir einfach ein bisschen besser verstehen, in welche Richtung es gehen könnte. Wir haben jetzt in dieser Sendung ja festgestellt, dass ohne diese, wir haben es dieses militärische Fachwort genannt, ohne diese Fähigkeiten könnten die Mandate noch gefährlicher werden als ohnehin. Ist das dann noch vertretbar?
Ich kann ja dem Bundestag einfach nicht vorgreifen, denn das ist tatsächlich Legislative, die und das ist, wird in den Fraktionen und dann auch in den Ausschüssen beraten. Deswegen kann ich nicht sagen, was rauskommt. Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, dass die Fähigkeit und der Schutz, die Schutzmaßnahmen, dass die wichtig sind, dass die gewährleistet sind, damit wir eben die Golden Hour einhalten, damit auch ein Feuerschutz für die Blauhelmsoldaten und Soldaten gewährleistet werden kann. Das ist tatsächlich wichtig und das muss im internationalen Rahmen beraten werden. Und bei EUTM müssen wir darüber nachdenken, inwiefern überhaupt Ausbildung weiter fortgeführt werden kann.
Jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Vielen Dank an Simtje Möller, an die SPD-Verteidigungspolitikerin. Heute in unserer Runde Kontrovers mit der Friedensforscherin Antonia Witt und dem linken Politiker Ali Ay Dahlami. Ihnen allen herzlichen Dank, auch an alle Hörerinnen und Hörer.